Mein Lieblingszitat ist auch seit meiner Herausforderung, dem Schicksalsschlag, You don't need to see the stars to reach them. Und damit verbunden dieses Comeback Stronger, also selbst wenn man die Sterne nicht sehen kann, kann man nach ihnen greifen und auch wenn sie nicht erreichbar sind, ist man denen vielleicht ein Stück näher gekommen. Und ja, diesen Blick habe ich mir tief im Inneren aufgebaut und werde ich mir auch mein Leben lang bewahren. Gerne mit einem Lächeln zurückblicken auf die Reise, die ich schon hinter mir habe erleben dürfen. Der Weg vom Judo ebenso wie alle persönlichen Ebenen und Herausforderungen, die ich gemeistert habe. Und ja, da ist auch so diese Grenzfrage, was Unerreichbares trotzdem zu erstreben. Und da ist für mich Paris der Ausdruck gewesen, wo ich mich nach der Erblindung und Rückschlag zurückgekämpft habe. Und ja, in Bestform, körperlich, geistig, also besser als je zuvor in meinem Leben, dann auf der internationalen Bühne stand.
Lennart Sass, vielen Dank für deine Zeit heute.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Also wir haben uns ja, letztes Jahr war es ja, auf dem Dinner im Schloss noch mal ein bisschen tiefer kennengelernt. Du warst bei mir auf dem Event einer der Panel-Speaker und ich habe danach das Feedback bekommen. Wir haben über das Thema Sport und Impact vom Sport geredet. Ich habe danach von vielen Gästen das Feedback bekommen, die waren unglaublich begeistert von dir. Die haben sich fast schon so krass motiviert gefühlt, dass sie gesagt haben, okay, jetzt muss ich auch in meinem Leben ein bisschen was ändern, Perspektive bei gewissen Sachen ändern. Und genau darüber möchte ich heute nochmal mit dir sprechen, wie du eigentlich deine Perspektive auf dein Leben einmal verändern musstest auch vielleicht. Also vor einigen Jahren hast du ja leider dein Augenlicht
Ja.
verloren. Vielleicht können wir ganz kurz darüber sprechen. Und trotzdem, ich weiß auch gar nicht, ob das Wort trotzdem passt, aber du hast es trotzdem geschafft, dich irgendwie rauszureißen aus vielleicht einer negativen Perspektive und damit umzugehen. Und letztes Jahr bist du Dritter bei den Paralympics geworden in Judo. Auch riesen Respekt. Und wir sprechen auch gleich noch mal darüber, weil eigentlich wurdest du ja leider disqualifiziert bei einem der Kämpfe, sonst wärst du ja wahrscheinlich Erster geworden. Aber bevor ich jetzt zu viel weiter quatsche, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du gemacht hast bis jetzt.
Gerne. Also ich bin Lennart Sass, 25 Jahre jung, komme ursprünglich aus dem Norden, bin in Kiel geboren und nunmehr seit 3 Jahren hier nach Heidelberg gezogen, um hier am Olympiastützpunkt in Heidelberg ursprünglich mich auf die Paralympics in Paris und nun auf den nächsten Zyklus in LA vorzubereiten, in meinem Sport Judo, wo ich seit Kind auf an auf der Matte stehe. Ich bin vor 20 Jahren angefangen als kleiner Butcher, damals noch sehend. Und ja, habe meine Leidenschaft fortgesetzt, auch dem Schicksalsschlag getrotzt, als ich 2016 erblindete, nicht mehr Handball spielen konnte, bin ich zurück auf die Judomatte und
Wie alt warst du da? 2016?
16, also 2000 geboren
Ja,
und
stimmt, okay,
macht die Zeitrechnung leicht. Insofern, genau, habe ich damals ein altes Steckenpferd wieder angegriffen und bin im Judo durchgestartet und 2022 so mein internationales Debüt gegeben und mich dann an die Weltspitze gekämpft und die Quali für Paris geholt und dort bin ich jetzt im vergangenen Sommer bei den Paralympics starten dürfen und habe meine ersten Spiele erfolgreich mit
Mega.
dem dritten Platz ja,
Ja,
abgeschlossen.
ich hab das im Fernsehen verfolgt gehabt. Darf ich fragen, wie viel Prozent du quasi eingeschränkt bist? Also ich kenne mich da nicht so gut aus. Sorry auch, wenn ich so direkt frage.
Ja, wichtig. Also ich habe von Anfang an im Zentrum, das ist bedingt durch meine seltene Augenerkrankung, LAON, Totalausfall, also sogenanntes Zentralskoptom, in der Mitte ist es kein scharfes Sehen, kein fokussiertes Sehen, also das klassische Sehverständnis, was wir haben, fehlt mir. Und in der Peripherie habe ich demnach kein Sehen, sondern eher ein Wahrnehmen im engeren Sinne von Licht, Bewegung. Und das Ganze in Augenprozent sind null, wenn man sich nur das in der Mitte anschaut und die Peripherie und die Lebensqualität und vor allem das Funktionale, was man daraus macht, ist dann mein Auftreten. Da habe ich viel Arbeit investiert, um heute selbstbewusst, souverän aufzutreten. Und da spielt Judo auch eine zentrale Rolle, weil da habe ich mir ganz viel Selbstvertrauen auf der Matte zurückgeholt und ja, auch mich wieder in die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit gekämpft.
100%. Also ich finde, du kommst unglaublich selbstbewusst rüber. Also ich habe dich jetzt schon ein paar Mal sprechen dürfen. Wir haben uns jetzt auch gesehen. War das aber ein schleichender Prozess, dass du dein Seelicht, Augenlicht verloren hattest? Oder kam das irgendwie auf einmal? Ich frage.
Relativ schlagartig.
Ja, okay.
Also Erbkrankheit ist ausgebrochen, hatte ich nicht auf dem Zettel. Ah. Wir waren damals im Sommerurlaub 2016 und da ist es sehr abrupt, rapide, schlechter geworden. Ich würde es mal auf wenige Wochen beschreiben. Oh. Und damals noch mit ungeklärter Diagnose, Ursache. Und was klar wurde, Symptom, also die Sehkraft lässt nach. Und dann haben wir alles in Bewegung gesetzt und dann auch ein Glück die Ursache gefunden. Und ja, damit lebe ich seit jeher.
Wie war so die Perspektivänderung für dich? Also von eigentlich läuft alles normal,
ja,
hin zu ich kann jetzt nichts mehr sehen. Also ich stelle es mir schon als Schock irgendwie vor.
Ja.
Wie bist du da, also was für einen Einfluss hat es auch auf deine Gedankenwelt gehabt?
Ja, zentrales Wording, also nicht mehr sehen. Und das war auch der Umstand, mit dem ich mich arrangieren musste. Und so als Jugendlich unbeschwerter, voll im Leben gestanden, immer abenteuerlustig und aktiv gewesen und dann so diesen Rückschlag, Schicksalsschlag, war eine Herausforderung, aber keine, die mich wirklich zu Boden gebracht hat, sondern ja, ich habe umgestellt, versucht einzuordnen, was passiert, aber auch nie dieses Stigma blind behindert haben wollen, sondern ich sehe halt nichts mehr, wie geht's weiter? Und die Perspektive damals im Sommerurlaub zu realisieren und dann zu schauen, okay, wie geht's jetzt nach den Sommerferien in der Abi-Phase weiter? Wie ziehe ich durch ohne einen Rückschritt? Und da haben wir Lösungen gesucht und erfolgreiche gefunden.
Kannst du da Beispiele nennen, was du da genau gemacht hast? Also ich frage bewusst, ich glaube, viele Menschen haben irgendwann mal so einen Schicksalsschlag im Leben,
ja,
in irgendwelchen Ausprägungen, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und es gibt bestimmt so eine Phase, wo man erstmal schockiert ist, eine Phase, wo man sich anpasst irgendwie, dann vielleicht auch akzeptiert und so weiter. Also kannst du grob uns durchleiten, wir müssen auch nicht zu viel Zeit damit verbringen,
safe,
aber kannst du uns grob durchleiten, wie du mit so einem Schicksalsschlag umgegangen bist, auch unter dem Aspekt, was unsere Zuhörer vielleicht da mitnehmen können, wenn sie gerade selber so einen Schicksalsschlag erlebt haben,
ja,
versuchen damit umzugehen.
Also es ist lösungsorientiert. Ich habe roten Faden gesucht, geschaut, wie komme ich wieder zur Normalität zurück, weil ich lasse mir nichts nehmen und will mein Leben fortsetzen, als hätte ich diese Einschränkung nicht, beziehungsweise ich will mich nicht einschränken lassen. Mhm. In den Zielen, in meiner Lebensfreude. Und da habe ich erstmal ein paar praktische Fragen lösen müssen. Also wie lerne ich jetzt wieder lesen, schreiben in der Schule? Das Abitur stand an, also neue Arbeitstechniken, Breitschrift, viel auditiv arbeiten, über Verbalisierung auch Bilder erschließen und erneut kommunizieren, das Auftreten, der gesamte Habitus, das Nonverbale, habe ich ja erlernt und weiß um den Stellenwert. Also habe ich versucht, mich wieder aufgeschlossen allen Menschen um mich herum zu begegnen. Also der menschliche Umgang, auch Hemmschwellen abbauen. Viele waren unsicher, war ja
in dem Umfeld.
Fürs Umfeld, einen Perspektivwechsel. Ja. So habe ich also auch versucht, auf persönlicher Ebene wieder Begegnungen herzustellen und auch da wieder Selbstsicherheit zu gewinnen. Und ja, dann für mich zentral ist das Sportliche. Ich war damals auch in einer erfolgreichen Handballmannschaft und da stand ich dann in der Kabine und musste den Jungs sagen, geht leider nicht weiter, kann keinen Ball mehr fangen, geschweige denn Team unterstützen. Und da muss ich notgedrungen aufhören, habe mich aber nicht aufgegeben mit dem Sport, sondern das, was so meine Leidenschaft ist, mich zu bewegen, auszupowern, dann wieder im Judo gesucht und gefunden. Da also den Schritt zurück auf die Matte und mein Heimatclub, in dem ich aufgewachsen bin, wieder gefunden und dort ja so weitermachen können. Und das in vielen Lebenslagen, einfach alles gegeben, dass es weitergeht. Und ja, irgendwo.
Du hast gerade was sehr Interessantes gesagt, Habitus und Nonverbale.
Ja.
Das ist mir tatsächlich aufgefallen auf dem Event, wo wir waren, auf dem Dinner im Schloss.
Ja.
Ich fand, du hast da schon eine gewisse Präsenz versprüht, sage ich jetzt mal. Und das ist bei den Leuten noch angekommen.
Ja.
Ich hatte auch Gespräche danach. Und was genau hast du denn dran gemacht, warum ist es auch wichtig gewesen überhaupt? Dieses wahrscheinlich auch, wie du läufst.
Ja.
Brust heraus zum Beispiel, weil du stehst schon sehr stabil da. Ich weiß gar nicht, ob man das im Sitzen das so sieht, aber ja. Ich kann nur eine Sache sagen, dein Oberkörper ist wie auf Stahl gefühlt, als wir vorhin begrüßt haben, ist mir aufgefallen.
Ja.
Das kommt bestimmt vom Judo. Aber ich habe schon den Eindruck, es ist extrem wichtig, dass ich meinem Körper auch das Zeichen gebe, pass mal auf, jetzt musst du irgendwie stärker ausstrahlen.
Ja.
Es gibt Situationen, da muss man das tun. Und erreicht man, wenn man ein bisschen Brust raus, Rücken gerade und so weiter und so fort. Wie bist du denn darauf gekommen, dass es jetzt wichtig für dich ist, das überhaupt da irgendwie zu machen?
Gerade weil ich denke, das klischeehafte Bild, Stigma so wäre, okay, jetzt nicht das selbstbewusste, souveräne Auftreten und genau das wollte ich. Also zurück zur Normalität und vielleicht noch ein Stück besser. Weil jeder, der einen gegenübertritt, sagt, okay, das passt jetzt aber nicht in mein Bild oder so, hätte ich es nicht erwartet. Und genau dann habe ich für mich so einen Haken und sage, so soll es sein. Also ein Stück umgedreht und das gehört, finde ich, auch dazu, sich das auch nicht nehmen zu lassen, sondern vielleicht sogar das als Herausforderungen zu begreifen und sagen, ich perfektioniere das jetzt und ich will so gut auftreten, dass es vielleicht sogar keiner merkt im ersten Eindruck und man vielleicht über ein anderes Thema einsteigt und nicht sofort auf die Behinderung kommt und sagt, was hast du denn? Und ich habe gleich vom ersten Eindruck die Idee gehabt, du hast irgendwie eine Seheinschränkung, sondern nee, der Aha-Moment ist hinterher, oh, ist mir erst gar nicht aufgefallen, krass so. Und ich finde das irgendwo erstrebenswerter, als dass man auf den ersten Blick denkt, oh, ja gut, der hat was, so, was hast du denn, Junge? Mhm. Sag ich lieber, Mann, souveränes Auftreten.
Hast du da ein paar besondere Punkte, was bei einem souveränen Auftreten überhaupt mit reinspielt? Also
alleine, dass nonverbale Kommunikation eine Rolle spielt, also gestikulieren, aufrecht, auch Augenkontakt suchen, obwohl ich keinen finde, aber ich bin ja 16 Jahre lang gesehen durch die Welt gelaufen und weiß, face-to-face sich anschauen, zunicken, irgendwo Signale senden, die der andere aufnimmt, wahrnimmt und ja, das lenkt neben der Sprache, was mir so als Kommunikationswerkzeug verblieben ist, schon auch ein wichtiges Signal für mich. Ja.
Super interessant. Ich muss zugeben, ich achte auch auf das Nonverbale und was du auch gesagt hast, als wir auf dem Event waren, im ersten Moment würde man gar nicht denken, dass du quasi die Sehbehinderung hast. Erst wenn man sich mit dir unterhält und du das dann auch sagst, kommt man drauf. Ich sage auch unter anderem meinen Kids, Podcast mache ich auch, auch wegen meinen Kids, damit sie sich das alles mal irgendwann anhören müssen, es ist wichtig, wie du da sitzt. Also ich will nicht übertreiben, es ist wichtig, wie du dastehst, wie dein Händedruck ist. Nicht nur für dein Gegenüber, sondern auch, wie du dich selber wahrnimmst. Dass du nicht schlaff durch die Gegend gehst, weil je schlaffer du im Alltag bist, desto energieloser bist du dann auch. Ich glaube, das wirkt sich 100% auf deinen gesamten Organismus aus. Was sind so deine Energiequellen? Also woher nimmst du deine Energie, zum Beispiel zu sagen, hey, ich habe jetzt viel mehr Challenges als andere Menschen um mich herum. Ich habe es gefühlt, wenn ich es so sagen darf, auch schwerer vielleicht, schwieriger als andere Menschen. Aber woraus ziehst du deine Energie, um zu fighten? Du studierst Jura, hast mir gesagt gehabt, du machst auf Weltklasse-Niveau Judo. Also das sind ja schon besondere Herausforderungen.
Ja.
Jura ist wahrscheinlich hat sehr viel was mit Lesen oder Texten zu tun, die man in irgendeiner Form verstehen muss. Ja. Woher beziehst du die Energie, da so intensiv in die einzelnen Themenfelder reinzugehen?
Also erstmal muss man eine Schippe drauflegen und mehr leisten, beziehungsweise beschreibe ich es immer gerne auch, was so der paralympische Gedanke für mich ist, im Alltag so viele Herausforderungen gemeistert zu haben, um erstmal an die Startlinie 0 zu kommen, wo die Leichtathletik-Symbole startet, oder auf die Judomatte zu kommen. Ich setze mich nicht ins Auto und fahre ins Training, sondern davor so viele Challenges im Alltag zu meistern. Und wenn ich
genau
die alle hinter mir habe, dann fange ich erst an, Jura zu studieren oder auf die Judomatte zu gehen und zu trainieren. Und dann, wenn das alles mit dem gleichen Trainingspensum absolviert ist, dann gehe ich auf die internationale Wettkampffläche und darf meine Leistung abrufen und zeigen. Und
aber wohin nimmst
dafür
die
Energie zu ziehen, ist für mich wahrscheinlich vollkommen intrinsisch. Irgendwie das Feuer, was von mir von Kind auf an als Judoka brennt, was ich auf der Judomatte ausleben darf, was ich von Kind auf an an historischem, politischem Interesse, Wissbegierde in mir trage, was sich denn im Jurastudium niederschlägt und auch nochmal seit der Erblindung Rhetorik, die Sprache, die mir in der Juristerei als wichtigstes Werkzeug zur Hand liegt und die ich da auch ausleben kann. Und das sind so zwei Impulse, die auch dann in der Berufung gemündet sind. Und
was sonst im Alltag.
Druck auch dabei? Druck, ja, innerlich sicher, aber das kommt auch von diesem Feuer, von der inneren Überzeugung her, zu sagen, mach's jeden Tag noch besser und gewinn den Tag, gewinn die Woche und den Monat. Und
da muss ich einhaken. Denkst du tatsächlich so, also vom Mindset her, den Tag möchte ich gewinnen, die Woche möchte ich gewinnen?
Ja,
ich finde das Konzept nämlich sehr interessant.
Insbesondere mit Höhepunkten wettkampfbezogen oder jetzt auch in meiner Examensvorbereitung von meinem Mindset oder so, von den Zielsetzungen wird es so sein, dass ich mir einen Zeitkalender, der so vom großen Tag herunterläuft und dann sind es noch 70 Tage, 10 Wochen und da zählt denn jeder Tag. Und
wann hast du einen Tag gewonnen? Was muss passiert sein?
Also trainingstechnisch, wenn ich völlig K.O. ins Bett falle und die Fortschritte oder auch die Rückschläge gemacht habe, aus denen ich etwas gelernt habe, besser geworden bin, als ich den Tag davor war und als ich den Tag davor war. Also me against me ein Stück weit. Und auch dadurch ein Stück Zufriedenheit gewinnen, aber niemals diese abschließende zufriedenheitsmäßig, jetzt ist fertig, sondern das war gut, morgen wird noch besser.
Es ist dann tatsächlich so, weil du gesagt hast, dass du K.O. ins Bett gehst, dass du an dein Limit dann auch jeden Tag gehst?
Muss nicht jedes Tag ein Limit sein. Auch von der Belastungssteuerung ist es wichtig, den nächsten Tag wieder frisch, konzentriert, verletzungsvorbeugend bereit zu sein. Ich finde es trotzdem ein schönes Gefühl, völlig erschöpft, am Ende der Einheit sich zu verbeugen und zu sagen, Hammer, hast du alles gegeben, alles auf der Matte gelassen. Und so durch diese Grenzerfahrung kommt dann auch der Fortschritt ein Stück weit im Krafttraining ans Muskelversagen zu gehen, ist entscheidend, um Reiz zu setzen und ebenso im Kleineren, im Alltag. Wenn ich heute Sonntag Restday mache, finde ich es auch ein gewonnener Tag, wenn wir hier ein bereicherndes Gespräch führen, Menschen da draußen was mitgeben können. Und ja, so kann man das aus unterschiedlichen Perspektiven, aber wenn ich mal die zentralen Säulen, Sport, Studium, aber auch Blog, Familie, wo ich sehr viel Kraft draus ziehe, Freundschaften, bereichernde Begegnung, da geht es mir am Ende des Tages durchaus besser und dann freue ich mich auf den nächsten.
Ich finde das Konzept nämlich sehr interessant. Ich habe das im Rahmen eines anderen Podcasts gehört, also Winning the Day. Das heißt, man versucht, sich auf den Tag zu konzentrieren, dass man den gewinnt. Und dann gibt es natürlich Tage, die man nicht gewinnt. Ja. Man sollte nur darauf achten, dass man möglichst nicht vielleicht zwei Tage hintereinander verliert, sondern möglichst so eine Art guten Strike sozusagen hat. Ja. Und du hast auch das Thema Rückschläge angesprochen. Und das passt auch vielleicht zu den Paralympics vom letzten Jahr. Mhm. Also ich habe dich im Fernsehen verfolgt, fand es ultra schade. Du wurdest ja im Halbfinale, soweit ich mich erinnern kann, disqualifiziert. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht sogar zu Unrecht war, so ein bisschen. Das war so mein Eindruck.
Kein Kommentar.
Okay, kein Kommentar. Kannst du darauf eingehen? Das war ein Rückschlag, weil ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, hättest du ja wahrscheinlich die Olympiade gewonnen. Das war so mein Eindruck, auch von der Stärke her, von deinem Auftreten her. Also ich fand das echt überragend. Nochmal Congrats dazu.
Dankeschön.
Und schade, dass es nicht der erste Platz geworden ist. Kannst du kurz auf den Tag eingehen oder auf die Phase eingehen von der Olympiade?
Ja.
Und wie du mit diesem Rückschlag da umgegangen bist?
Ja. Das ist ein spannendes Wording. Also kurz zur Einordnung. Ich finde es eigentlich richtig. Olympiade ist ja der gesamte Zyklus, ja, 4 Jahre. Und die Olympiade zu gewinnen, trifft es eigentlich noch besser als jetzt diesen einen Tag der Paralympischen Spiele zu gewinnen. Weil man hat ja an dem einen Tag die Chance, alles, was man zuvor investiert hat, auszahlen zu lassen.
Das ist
aber
crazy. Ja.
Genauso hat man die Tage davor unglaublich oft gewonnen. Und das kann an so einem Tag auch mit Scheitern verbunden sein. Und es gibt, wenn es nur einen Sieger gibt, viele Anführungszeichen, die nicht ganz oben auf dem Treppchen stehen, aber nicht verloren haben. Und ich finde, auch für die und auch für mich persönlich hat sich das ausgezahlt. Und mit dem dritten Platz bei meinen ersten Spielen bin ich extrem zufrieden und stolz.
Siehst du es als Rückschlag?
Du sprichst das Halbfinale an. Das war technisch vom Regeln her so geurteilt und der Bewertung habe ich mich am Ende verbeugt und habe die hingenommen, weil es für mich da am Kampfgericht keinen Protest gibt als Judoka. Die Entscheidung trage ich. Ist natürlich objektiv gesehen ein Rückschlag, wenn ich einen Kampf, den ich bis 30 Sekunden vor Schluss mit einer Führung auch zu Ende kämpfen und gewinnen kann und damit ins Finale zu einer sicheren Medaille einziehe, ist es ein Rückschlag, aber war für mich in dem Moment kein Verlust, als vielmehr ja, eine neue Herausforderung.
Ich aber du hast dich ja schon sehr unter Kontrolle gehabt dann.
Ja.
Weil ich verstehe schon, dass wir das jetzt nicht auskommentieren, ob das jetzt berechtigt war oder nicht. Du hast es so hingenommen. Ich weiß von mir selbst oder auch von vielen anderen Menschen wahrscheinlich auch, dass wenn man sich unfair behandelt fühlt, das fühlt sich einfach nicht gut an.
Ja.
Ich habe auch im anderen Kontext im Basketballtraining auch einen, der sich häufig unfair behandelt fühlt und danach komplett eigentlich ausflippt und eigentlich nicht mehr zu halten ist.
Ja.
Und deswegen, also Riesenrespekt, dass du, ich will nicht nur sagen, dich top vorbildlich auch verhalten hast und auch weitergemacht hast und gefühlt dich auch nicht ablenken lassen hast. Ich weiß nicht, was in dir innen abgelaufen ist, aber von außen sah es zumindest so aus.
Ja. Innerlich hat es für mich irgendwo auch dahin stehen können, ob das jetzt die richtige technische Entscheidung war. Für mich hatte das in dem Moment einen höheren Sinn, dass ich gesagt habe, es wird für was gut sein, vielleicht bewahrt es mich von einer Verletzung oder im nächsten Kampf hätte ich nicht so siegreich enden können. Wer weiß, in dem Moment hat es nicht sein sollen und dann habe ich mich verbeugt, bin von der Matte und habe mich in dem Moment auf den nächsten Kampf konzentriert, habe gesagt, Bronze ist das neue Gold und so habe ich mich dann auch vorbereitet und zwar auf den nächsten Gegner. Das war dann mein kleines Finale und da war ich nochmal fokussierter und kampfbereiter und habe dann ja, mit Abstand den schönsten Kampf meines Lebens haben dürfen.
Mega. Und jetzt vermute ich mal, dass Los Angeles 2028 das nächste Ziel ist.
Ja, ja, das nächste Ziel nach dem Ziel. Der Zyklus wird dieses Mal in LA enden. Auch da ist Gold gewollt und ich werde mich hier bestmöglich vorbereiten. Mit hier gerade die Halle nebenan unseren ersten Bundesstützpunkt Parajudo eröffnen dürfen. Also nochmal bessere Trainingsbedingungen, bessere Strukturen und auch Zeichen der Anerkennung, der Wertschätzung, was hier die Jahre und Jahrzehnte schon vor mir geleistet wurde und wo ich mich jetzt hier mit vorbereiten darf. Also ich freue mich auf den nächsten Zyklus. Das sind meine zweiten Spiele. Die ersten habe ich schon mit einer Medaille abschließen dürfen und das ist Motivation genug, jetzt auch noch ja, in L.A. Vollgas zu geben.
Sprechen wir mal über die mentale Seite auch von sowas. Ich finde es super interessant, was du vorhin gesagt hast mit Zyklus und die 4 Jahre quasi. Der eine Tag ist natürlich extrem wichtig, den zu gewinnen, wenn man da auf der Matte ist und das Finale oder Halbfinale oder Platz 3. Extrem wichtig zu gewinnen, weil das sagt dir im Grunde dann auch viel über die Tage davor aus. Aber trotzdem versuchst du jeden einzelnen Tag zu gewinnen. Das finde ich vom Mindset her super interessant. Kannst du mir so ein bisschen mal ein paar Tipps geben? Wenn ich zum Beispiel sage, es gibt, ich hadere mit dem Thema, was weiß ich, Motivation. Ich kann mir vorstellen, dass es auch für dich nicht jeder Tag irgendwie gleich cool ist. Also bist jeden Tag super motiviert, was zu machen. Ja. Du hast noch zusätzlich diese weiteren Voraussetzungen oder sag ich mal Hindernisse, was mir gar nicht bewusst ist. Du hast gesagt gehabt, vielleicht wenn man normal sehen kann, dass man Auto reinsteigt, zum Training fährt und direkt mit dem Training anfängt. Und du hast da schon vorher schon Herausforderungen.
Ja.
Das heißt, du startest immer einen Ticken später oder weiter hinten gefühlt. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich dauernd das Gefühl habe, ich bin benachteiligt, dass es mich so ein bisschen bedrücken würde. Tut es das bei dir?
Ich habe nicht das Gefühl, benachteiligt zu sein,
cool,
eher zu werden. Also es ist so Aktiv-Passiv-Rolle. Aber auch da sage ich, alle Barrieren, die sich auftun würden, durchbreche ich. Also Challenge accepted. Für mich gibt es keine Hindernisse oder Sky's the Limit oder ich setze mir keine Grenzen etc. So eine Grundeinstellung, dass ich mir erstmal nichts nehmen lassen will.
Wie nimmst du dir ein, diese Grundeinstellung? Sagst du dir so als so affirmationmäßig oder?
Auch,
okay.
Schon auch Erfahrungen, wo ich öfter gehört bekommen habe, das geht nicht. Und dann habe ich einen Weg gefunden und diese Bestätigung und das ist auch in Bezug auf die andere Idee zu sagen, jeden Tag gewinnen, dann hast du ganz viele Tage hinter dir, auf die du zurückblicken kannst und sagst, okay, da hat's geklappt, jetzt nimm das für morgen mit und dann wird der Tag auch klappen. Also erstmal von der Grundeinstellung wird gut werden, optimistisch, nicht dieses alles Happy World, gibt keine Probleme, sondern wenn eine Problemstellung auftritt, such eine Lösung. Du hast schon oft Probleme gelöst und das mal als Bestätigung mitnehmen. Und die Alltagsmotivation kommt und geht. Ich bin vielleicht privilegiert, immer so sehr motiviert, lebensfroh zu sein, aber auch das speist sich ja aus dem zuvor. Also wenn ich schon viele positive Erfahrungen habe machen dürfen, lassen die einen mit einem Lächeln aufwachen, weil man sagt, gestern war ein Hammertag, ich freue mich jetzt auf den, der startet. Und das ist vielleicht sich so ein selbstbestätigendes und förderndes eigenes System. Aber auch wenn es nicht laufen sollte, ist Disziplin das Stichwort. Wenn ich ein Ziel nach dem Ziel habe, und da finde ich so ein Olympiade, so einen ganzen Zyklus dankbar, denn man hat ein Tag X, auf den man hinarbeitet, sich dem alles unterordnet und drauf zuläuft und sich dort einzufügen und zu wissen, das dient einem höheren Zweck und Ziel, macht in dunkleren Stunden, wo man keinen Bock hat zu trainieren, aufzustehen oder noch eine extra Meile zu laufen oder sich auch parallel in der dualen Karriere um die Karriere nach der Karriere, dem Studium und allen anderen Alltagsherausforderungen, Verpflichtungen hinzugeben, so den Ausschlag zu sagen, Junge, du machst es für etwas Größeres und jetzt raff die zusammen und vorwärts. Also das denke ich schon mal ganz zentral, sich ein ganz übergeordnetes, aber erreichbares Ziel zu stecken, ein praktisches und dann aber auch diese ideellen Ziele dazu zu denken, also dass es eben auch für die Mitmenschen, für das Umfeld, für die Weggefährten eine schöne Möglichkeit ist, einen dabei zu verfolgen. Meine Familie stolz zu sehen, ist für mich auch Motivation pur. Mich selbst zu sehen vor 9 Jahren, wo ich erblindet bin, ein Stück zurückgeschlagen wurde und dann für mich selber gesagt habe, come back stronger, wie es jetzt auch bei jeder Verletzung auf diesem steinigen Weg war, sagen, okay, wenn die Umstände so sind, haust du trotzdem jetzt nochmal richtig rein und lässt dich nicht unterkriegen, sondern gehst mit doppelter Power vorwärts. Und wenn ich mich dann bestätigt, 8 Jahre später, 2024, auf international dem höchsten Event wiederfinde, ja, und die Paralympics kämpfen darf, weiß ich, Comeback Stronger hast du auf jeden Fall durchgezogen. Und mich dann mit einer Medaille zu belohnen, ist unbeschreiblich. Und da raus, also aus so ein Highlight, aber auch aus jedem kleineren Sieg, den ich davor und Erfolg eingefahren habe, nämlich viel Motivation, aber auch eben aus diesen dunklen Stunden, wo ich erstmal mich neu ordnen musste und dann zurückblicke und sage, wenn du das mal vergleichst, wie es dir heute geht, lächel wieder. Also es gibt jetzt keinen Grund, dir ging schon mal deutlich schlechter und jetzt genieße es, dass du eine neue Herausforderung angehen darfst.
Ich finde es super interessant. Du hast einerseits das Ziel, das große Ziel, ja, zum Beispiel Olympia, aber ich habe jetzt auch den Eindruck gehabt, der Weg ist auch das Ziel für dich, die Leute um dich herum mitzunehmen sozusagen, das zu spüren, dass auch eine, dass sie sich für dich freuen zum Beispiel, das finde ich super interessant. Wenn du jetzt sagen müsstest, du hast eine Superkraft, das machst du besonders gut, im Vergleich, vor allem im Vergleich zu anderen Leuten, was würdest du von dir behaupten, ist deine persönliche Superkraft? Was machst du besser als andere Leute, aus deiner Sicht?
Sehen ist es nicht, aber irgendwo den klaren Blick behalten, Durchblick, zielgerichtet, irgendwo den Tunnelblick haben zu können und sich voll zu fokussieren. Also kleinere Probleme, die so im Alltag brodeln, nicht zum großen Ganzen werden zu lassen, sondern das gut einordnen, klar gewichten zu können und dann am Ende eine Lösung zu finden, die dem Ziel oder meiner Vorstellung ein Stück näher kommt. Und diesen Blick, der mir einerseits genommen wurde, hat vielleicht eine neue Perspektive, mit der ich jetzt einen besseren Durchblick habe.
Starke Einstellung. Gibt es trotzdem irgendetwas, weil du kommst mir extrem gelassen vor, also sehr gelassener Mensch, gibt es trotzdem irgendetwas, wo du ausflippen könntest, wo dich so richtig nervt?
Ich bin durch meine Blindung etwas abhängig geworden, sehr bestrebt, mich wieder in die Freiheit zurückzukämpfen, aber es gibt gewisse Sachen, da muss ich einfach auf den Bus warten und kann mich nicht aufs Fahrrad schwingen. Und da bin ich schon leicht verärgert. Und
Thema Geduld meinst du auch?
Ich bin geduldig, war auch als Beweis öfter mal mit meinem Dad angeln oder ich spiele mit Leidenschaft Schach. Bin aber schon vom Grundtypus gelassen, aber in gewissen Punkten, wo ich halt dann in der Abhängigkeit verharre, bin ich ein Stück meiner eigenen Situation ausgesetzt und die ich jetzt nicht eigenmächtig verändern kann. Und dann gibt es in mir dieses ungute, machtlose Gefühl, dem ich mich auch gelassen hingeben kann. Aber wo ich sage, das ärgert mich ein Stück weit bei den kleinen Sachen, die noch verblieben sind, wo ich mich nicht habe zurückkämpfen können. Und das wiederum auch eine Herausforderung, aber das ist schon auch ein Stück Ärgernis. Da fühle ich mich noch mal mehr herausgefordert oder meiner Situation ausgeliefert. Und das ist so ein innerlich widerstrebendes Gefühl.
Boah, machtlos hört sich tatsächlich nicht so gut an.
Großes Wort, aber Endes gibt es so ein paar auch banale Alltagssituationen, wo ich sage, gut, das kann ich jetzt hier nicht lesen. Und mit meinen technischen Möglichkeiten, also Handy als größtes Hilfsmittel, wo ich Unglaubliches mitmachen kann durch barrierefreie Tools und Bedienungshilfen und wo ich wirklich wahrscheinlich mehr kann als vorher, gibt es doch noch so ein paar Nuancen, die noch nicht reibungslos klappen und da bin ich dann noch unzufrieden.
Okay, das heißt, du bist jetzt auf dem Weg zu deinem nächsten großen Ziel, 2028. Parallel machst du dein Studium wahrscheinlich bald fertig. Mhm. Ich glaube, in einem Jahr oder so bist du.
Ja, also ich bin jetzt in der unmittelbaren Examensvorbereitung. Das Repetitorium. Ein Jahr ziehe ich jetzt noch durch und schreibe dann hoffentlich. Ich schreibe dann mein erstes Staatsexamen, juristische Prüfung und dann habe ich hoffentlich zwei weitere volle Jahre der Qualifikation. Da ist der Zyklus vor den Spielen so, dass man Punkte sammelt und die Top 8 der Weltrangliste dürfen zu den Spielen fahren. Plus Wildcards, also bei mir waren in Paris 13, 14 Mann auf der Liste und ich bin als Weltranglisten Zweiter gefahren. Das gilt es zu überbieten. Und dementsprechend ja, sind zwei Jahre vorher die Quali-Zeiten. Und da wird nochmal ein hoher Wettkampftonus, hoher Trainingstonus gefahren. Und so nutze ich jetzt die Zeit nach Paris, um auch die Karriere nach der Karriere vorzubereiten.
Weil du immer auch wieder von Zielen gesprochen hast, was würde denn passieren, wenn du jetzt zum Beispiel Judo nicht mehr machen würdest, nach der nächsten Olympiade zum Beispiel, aus irgendwelchen Gründen? Wäre es dann so, dass du dir gefühlt andere Ziele stecken müsstest oder funktionierst du auch ohne Ziele? Mal sehr platt gefragt.
Ich merke, wenn ich so ziellos mir vorstelle, dass es ein Stück Unbehagen gibt, weil ich immer so straightforward an Ziel hin arbeite. Durch meine Gelassenheit, die auch vom Judo-Kampfsport, von der japanischen Tradition, aber auch so von gewissen Hobbys, denen ich nachgehe oder so, auch meinem Wesen, dass ich mich wahrscheinlich auch treiben lassen könnte, müsste ich mal üben oder erleben. War ja so im gezeichneten gesellschaftlichen Weg, kommt von Kinderschuhen irgendwann in die Schule, hat da seinen Weg bis zum Abitur, dann geht es ins Studium, also schon alles sehr geordnet. Ja. Und wenn das mal eine freigeistige Phase gibt, dann bin ich da auch sehr aufgeschlossen. Und das würde ich neben der Superkraft auch noch, dass ich irgendwie aus jeder Situation Profit ziehen kann, beziehungsweise dann neugierig meine Umgebung wahrnehme und Gespräch suche oder Kultur mich da hineinfühle oder gerne auch neue Sachen ausprobiere. Also den Blick immer offen halten und so denke ich, eine freie Phase denke ich, auch bereichernd wäre.
Ja. Absolut. Ich habe in den Zielen bewusst nochmal nachgefragt. Mir ist bei mir jetzt zumindest mal aufgefallen, wenn ich mir große Ziele stecke, also wirklich, die jetzt nicht über Nacht erreicht werden können, sondern da muss man ein bisschen Vorarbeit leisten und so weiter, und ich diese Ziele erreiche, es ist super interessant. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch jedem so ein bisschen mittlerweile bewusst, dass man danach, wenn man das Ziel erreicht hat, es gar nicht so toll war, wie man es sich vorgestellt hat. Ja. Und tatsächlich, ich habe vor ungefähr einem Jahr für mich persönlich ein ganz großes Ziel erreicht. Und ich war danach tatsächlich, und ich hatte mich schon eigentlich vorbereitet darauf, weil ich es in einem anderen Rahmen mal gelesen hatte, in so einem kleinen Loch drin auch sogar. Also direkt danach so ein kleines Loch gefallen, weil ich dann ziellos war. Ich habe mein Ziel erreicht und es war auch gar nicht so toll, wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen, ich finde es immer unglaublich schwierig zu sagen, man funktioniert am besten, wenn man sich Ziele steckt und versucht, sie zu erreichen. Was passiert denn, wenn man die Ziele erreicht hat? Also braucht man wieder ein neues Ziel, um da wieder happy zu sein? Tue ich mich unglaublich schwierig. Also deine Perspektive darauf wäre auch mal interessant zu hören. Also wenn du jetzt zum Beispiel Olympia gewinnst, hättest du da die Befürchtung, dass du vielleicht so ein kleines Loch fällst? Ich hatte mal nämlich, das muss ich auch ganz kurz mal einwerfen, den Henning Fritz bei mir im Podcast. Das ist, vielleicht kennst du den Handballer, du hast Handball gespielt, genau.
Welthandballer.
Genau, Welthandballer, Europameister, Deutsche Meister, sowieso, also ganz viel.
Legende.
Genau, absolute Legende. Und er hat mir genau das gesagt gehabt, er hat auch sehr offen darüber gesprochen gehabt, dass er irgendwann in einem Burnout gefallen ist und eine ganz interessante Perspektive hatte er. Also für alle, gerne mal Project Mindset Henning Fritz suchen. Er hat mir gesagt gehabt, es war nämlich für ihn so, er hat die Ziele einzeln erreicht und irgendwann war er quasi einvernehmlich einer der Besten in seiner Sportart und er hat sich dann aber gejagt gefühlt von dem Rest, von dem Zweiten, vom Dritten, vom Vierten und so weiter. Es war für ihn viel einfacher und viel freudiger, zu versuchen, der Erste zu sein, den Ersten zu jagen.
Ja.
wie jetzt umgekehrt. Dann war er nämlich top und danach wurde er nämlich gejagt. Mhm. Das fand ich unglaublich interessant. Also deine Perspektive wäre auch für mich jetzt interessant zu verstehen.
Ja.
Zielerreichung. Du hast dein Ziel erreicht. Du bist Olympia, ersten Platz hast du gemacht. Mhm. Hast du dann Schiss, dass du vielleicht in so ein Loch fällst? Was kommt danach?
Es gibt dieses Post-Olympia-Trauma, das eben nach so einem Höhepunkt, wenn man den nächsten Zyklus noch machen würde, erstmal 4 Jahre der Vorbereitung stehen und man diesen Peak so lange hingearbeitet hat und dann, ob mit oder ohne Erfolg, abgeschlossen, erstmal eine gewisse Ziellosigkeit rastet. Und das habe ich nach Paris nicht verspürt. Ich kann mir die Perspektive als Gejagter gut vorstellen, was das auch so ein gängiges Bild ist. Der Champion ist der Gejagte. Jeder Underdog, der gegen den kämpfen kann, will, gibt 110%, weil wenn man den geschlagen hat, ist man ja quasi der neue Champion. Und ja, das geht mit Erfolg einher. Macht es irgendwie auch so reizvoll, sich dann auch als Champion zu stellen und quasi den Titel zu verteidigen. Ich glaube, das ist dem Kampfsport so immanent und ist eine Herausforderung, kann aber auch ein gewisses Laster sein. Habe ich jetzt noch nicht so stark in mir verspürt. Bin jetzt aber auch in der dankbaren Situation, Paris mit einer Medaille habe abschließen zu dürfen. Danach gab es erstmal eine unfassbare Wertschätzung, also so viel anerkennende Veranstaltungen, die ich da besuchen durfte, Ehrungen, Auszeichnung. Das alleine motiviert voll und ganz für die nächsten 4 Jahre und ist mehr, als ich mir habe erträumen dürfen.
Dass du und involviert wurdest
quasi richtig, in anderen also Bereichen. Auf vielen Ebenen und das war sicher kein Wettkampf-Erfolgsgefühl, sondern auf anderen gesellschaftlich-politischen Ebenen, trägt aber auch was so die Wertschätzung und Anerkennung, das was Sportler, die dann sich nicht platziert haben, nicht derart empfangen haben, den Blick kann ich also nur für mich als positiv dankbarerweise berichten. Und das hat für mich auch nach Paris dafür gesorgt, dass ich nicht dieses Loch verspürt habe, dass denn so gar nichts kommt nach dem ganzen Trubel, weil ich mir auch dann wieder neue Ziele gesteckt habe, beziehungsweise auch die Umstände sich so gefügt haben, dass ich operationsbedingt erstmal in eine Reha-Phase übergegangen bin. Seit November und in der Zeit, 1-2 Tage Post-OP, habe ich mir eine große Uni-Arbeit vorgenommen, 6 Wochen bis Weihnachten durchgezogen und hänge dann da Fuß hoch und am Schreibtisch und habe irgendwie so diesen Twist von Trubel, Wertschätzung, den ganzen Events durch Deutschland und mehr getourt und dann sitze ich auf einmal frisch operiert am Schreibtisch. Völlige Stille, Schmerzen und bin da auf einmal in so einer Jura-Bubble und hänge mich da wochenlang voll rein. Das war auch ein krasser Kontrast, aber manchmal glaube ich, ich brauche sowas auch. Oder das sind dann, wenn es diesen Anschein gibt von Ziellosigkeit, dann hole ich mir ein neues und greife da wieder voll an. Ja, so treibt es und ich schätze, wenn es mal wirklich so diese Lehre gäbe, würde ich die auch lernen auszuhalten. Bisher hat das Leben schon so viel geboten, dass ich noch nicht verspürt habe in der Ausprägung. Mal schauen, was wird. Ich werde mich auf jeden Fall vorbereiten, dass ich LA gewinne und dann schaue ich mal, was danach wird. Aber wie ich mich kenne, stehen dann schon 10 andere Projekte an.
Ja. Sehr cool, sehr cool. Lennart, erstmal vielen Dank für deine Zeit und wir kommen auch so langsam zum Ende des Podcasts. Bevor ich dir meine letzte Frage stelle, die Mindset-Frage, wo kann man dir online folgen, wenn man mehr über dich erfahren möchte?
Ich bin sowohl bei LinkedIn als auch bei Instagram erreichbar, kann man gerne folgen und connecten.
Sehr schön. Auf Instagram habe ich auch gesehen, du begleitest auch deine Judo-Karriere sehr intensiv.
Ja, primär. Ich habe viele Weggefährten und ich finde, das ist so ein Medium, wo man alle auch sogar visuell mitnehmen kann. Das war paradox, dass ich dort bin. Habe ich aber von Kind auf an so, na gut, seitdem ich mein erstes Handy habe, also mitgenommen in der Generation, und habe ich auch dieses Stück Normalität mir beibehalten und habe da seit Anbeginn meiner internationalen Karriere meinen Judo-Weg mit begleitet.
Sehr cool.
Kann man sich also auch Eindrücke noch von Paris und für die kommenden Zeiten holen.
Super. Also auf jeden Fall Lennart Sass auf Instagram folgen. Und nun meine Schlussfrage: Welches Mindset, welche Geisteshaltung hatte in deinem Leben den größten Impact?
Mein Lieblingszitat ist auch seit meiner Herausforderung, dem Schicksalsschlag: You don't need to see the stars to reach them. Mm. Und damit verbunden dieses Comeback Stronger. Also selbst wenn man die Sterne nicht sehen kann, kann man nach ihnen greifen. Und auch wenn sie nicht erreichbar sind, ist man denen vielleicht ein Stück näher gekommen. Und ja, diesen Blick habe ich mir tief im Inneren aufgebaut und werde ich mir auch mein Leben lang bewahren. Gerne mit einem Lächeln zurückblicken auf die Reise, die ich schon hinter mir habe, erleben dürfen. Der Weg vom Judo ebenso wie alle persönlichen Ebenen und Herausforderungen, die ich gemeistert habe. Und ja, da ist auch so diese Grenzfrage, was Unerreichbares trotzdem zu erstreben. Und da ist für mich Paris der Ausdruck gewesen, wo ich mich nach der Erblindung und Rückschlag zurückgekämpft habe und ja, in Bestform, körperlich, geistig, also besser als je zuvor in meinem Leben, dann auf der internationalen Bühne stand. Und das hätte ich mir erträumen lassen, als das alles passierte. Und dass das denn so eintritt, ist unfassbar und vor allem unglaublich schön für all diese Weggefährten, die mir auch so viel Kraft auf den Weg gegeben haben und diese Unmöglichkeit vielleicht ein Stück mit haben Wale werden lassen. Und ja, da bin ich sehr dankbar. Und Dankbarkeit ist vielleicht auch so das Stichwort, was mir denn die Gelassenheit gibt, zu sagen, in die Richtung einmal gestrebt zu haben, kleine Schritte geschafft zu haben, die Bestätigung. Und das weiß ich zu schätzen. Und nimm das auch als Motivation mit weiter Richtung Sterne.
Mega stark. You don't need to see the star to reach them.
Yes.
Mega stark. Lennart, tausend Dank.
Gerne.
Ich bin nicht umsonst heute zum ersten Mal ohne Schuhe im Podcast, sondern wir schmeißen uns auch kurz jetzt auf die Matte.
Ja.
Ich freue mich schon sehr drauf. Ich hoffe, du bist nicht zu hart zu mir.
Na, Judo heißt der sanfte Weg, ist ja japanische Kampfkunst.
Ich glaube dir kein Wort. Dann sehen wir uns gleich wieder.
Gerne.
Danke dir.
Bevor wir starten, noch ein paar Hintergrundinfos. Judo ist ein japanischer Kampfsport. Das Ziel vom olympischen Wettkampf Judo ist, den Gegner durch Wurfaktionen auf die beiden Schultern zu werfen. Das wäre ein voller Punkt, ein Ippon. Wäre der Kampf nach einer oder nach der vollen Kampfzeit von 4 Minuten beendet. Oder man wirft auf eine Schulter, dann gibt es einen halben Punkt, 2 halbe ergibt einen ganzen. Alternativ kann man auch im Bodenkampf den Gegner zur Aufgabe zwingen durch Hebel oder Würger. Oder die letzte Option durch Haltegriff, 10 Sekunden halber Punkt, 20 Sekunden ganzer Punkt. Und über diese Wertungen führt es zum Sieg. Wir kämpfen in der Regel 4 Minuten gegen mehrere Gegner am Tag, bis ins Finale. Es wird alles an einem Tag gut durchgekämpft. Und das ist im paralympischen Judo genauso. Same, Techniken, Regeln, alle erlaubt, nur mit dem Unterschied, dass die Kampfrichter uns zu Beginn des Kampfes zusammenführen, wir aus dem Griff starten, um die Seheinschränkung zu überwinden, und dann geht der Sport vollwertig wie auch im olympischen Judo weiter. Dementsprechend können wir auch im Training ganz normal mit Sehenden trainieren. Ich würde sagen, meine Trainingsgruppe zu 95% mit Menschen ohne Seheinschränkung, also die sehen alle ganz normal und wir trainieren inklusiv zusammen.